Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Der Wind hier oben in Linden, der hat eine ganz eigene Melodie. Der pfeift nicht nur durch die Speichen, der flüstert einem auch Dinge zu, wenn man die Ohren spitzt. Wir sind jetzt hier im Bochumer Südwesten, eine feine Ecke. Aber wir gucken uns heute nicht die schicken Vorgärten an. Wir suchen das Herz der Geschichte. Tritt mal ein bisschen näher ran mit deinem E-Bike. Siehst du da vorne die alten Gassen? Man erzählt sich hier seit Ewigkeiten die Geschichte vom Brautpaar von Linden. Das ist kein Kitsch. Hajo, das ist echtes Reviergefühl. Man sagt, vor langer, langer Zeit gab es hier zwei junge Seelen, die sich so grün waren, dass kein Blatt dazwischen passte er. Ein fleißiger Kerl, sie, die schönste Blume im Dorf. Die wollten heiraten, eine Zukunft aufbauen, genau hier, wo der Boden nach Heimat riecht. Aber wie das Schicksal im Pott manchmal so spielt, hart und ungerecht wie eine taube Flötzwand, kam alles anders. Am Tag ihrer Hochzeit, die Glocken fingen gerade an zu läuten, da passierte was Unfassbares. Ein gewaltiger Sturm kam auf, oder war es ein Fluch? Die alten Leute munkeln heute noch drüber. Jedenfalls wurden die beiden getrennt, gerade als sie sich das Ja-Wort geben wollten. Er verschwand in den Nebeln der Zeit und sie blieb zurückwartend, bis ihr Haar so weiß war wie der Schleier, den sie nie tragen durfte. Man sagt, in besonders stürmischen Nächten, wenn der Wind hier durch die Lindener Gassen fegt, kann man sie immer noch sehen. Zwei Schatten, die versuchen, sich die Hände zu reichen. Ein ewiges Versprechen, das selbst der Tod nicht kleinkriegt. Das lehrt uns doch was. Hajo, im Ruhrgebiet halten wir fest an dem, was uns wichtig ist. Wir lassen nicht los, egal wie sehr der Sturm rüttelt Treue. Das ist hier nicht nur ein Wort, das ist unser Fundament. Ob unter Tage oder hier oben auf dem Moped. Man verlässt sich aufeinander. Komm, wir lassen die Melancholie mal kurz hinter uns, sonst krieg ich noch feuchte Augen unterm Helm. Wir geben jetzt mal ordentlich Zunder. Wir flitzen rüber Richtung Eppendorf, da wartet nämlich was ganz anderes auf uns. Da geht's um die Erdmännchen. Aber nicht die aus dem Zoo. Hajo. Das sind die kleinen Kerle, die früher den Bauern geholfen haben. Oder sie geärgert haben. Je nachdem, wie man sie behandelt hat. Hajo, jetzt steig mal kurz ab und gönn deinen Beinen eine Pause. Wir stehen hier vor einem Ort, der zeigt, dass man im Ruhrgebiet seinen eigenen Willen hat. Und das gilt sogar für die Heiligen. Ich muss dir von der Lindener Madonna erzählen. Das ist nicht einfach nur eine Statue aus Holz oder Stein. Die Geschichte geht weit zurück in eine Zeit, als die Leute hier noch mit dem Karren unterwegs waren und die Wege im Winter knietief im Matsch versunken sind. Man fand diese Madonna eines Tages und die Leute waren direkt hin und weg. Die strahlte so eine Ruhe aus, dass selbst der wildeste Kutscher seinen Hut zog. Aber jetzt kommt der Clou. Die Obrigkeit, die feinen Herren von der Kirche weiter weg, die dachten sich, was will so eine schicke Madonna in dem kleinen Linden? Die gehört in eine große Stadt, in eine Kathedrale mit Gold und Prunk. Also haben sie die Madonna eingepackt, auf den Wagen geladen und mit viel Trara weggeschafft. Die Lindner waren traurig, aber was willst du machen gegen die hohen Herrschaften? Aber am nächsten Morgen, Hajo, da passierte das Unglaubliche. Die Küster in der großen Kirche machten die Türen auf und der Platz, wo die Madonna stehen sollte, war leer. Die Leute in Linden hingegen trauten ihren Augen nicht. Da stand sie wieder, mitten in ihrem Dorf, als wäre sie nie weg gewesen. Das Spielchen haben sie dreimal getrieben. Jedes Mal wurde sie weggeschafft und jedes Mal kam sie über Nacht zurückgewandert. Man sagt, sie hätte Blasen an den Füßen gehabt und der Saum ihres Kleides war voller Lindener Dreck. Irgendwann haben sie es kapiert. Die Madonna ist wie wir. Die lässt sich nicht vorschreiben, wo sie zu Hause zu sein hat. Die gehört hierhin zu den Leuten, die zu packen können und nicht in irgendeinen verstaubten Prunkbau. Das ist die Lindener Sturheit in ihrer reinsten Form. Hajo! Wenn wir sagen, wir bleiben hier, dann bleiben wir hier. Da kann kommen, wer will. Guckst du dir an. Die hat diesen Blick, als würde sie genau wissen, was wir hier gerade treiben. Aber komm, wir müssen weiter. Die Geschichte schläft nicht und ich hab da noch was im Kopf, das viel weiter zurückliegt. Wir flitzen jetzt mal Richtung Geschichte, wo es so richtig gekracht hat. Man munkelt nämlich, dass die Hermannschlacht, du weißt schon, der Typ, der den Römern die Leviten gelesen hat, vielleicht viel näher an unserem Revier stattfand, als die Historiker uns weismachen wollen. Schwing dich auf den Sattel! Hajo! Ich kipp die Mühle an. Wir jagen jetzt den Römern hinterher, oder zumindest dem, was von ihnen übrig ist. Hajo, jetzt stell dir mal vor, dein E-Bike wäre ein Streitwagen und mein Moped ein wilder Hengst. Wir begeben uns jetzt auf ganz dünnes Eis der Weltgeschichte. Ich muss dir von der Hermannschlacht erzählen. Die Gelehrten zanken sich ja seit Jahrhunderten. War das im Teutoburger Wald? War das bei Kalkriese? Aber wir im Pott, wir haben da unsere eigene Theorie. Guck dir mal die Hügelketten hier an, die tiefen Täler und die tückischen Moore. Es gibt Leute, die sagen, der gute Arminius oder Hermann, wie wir ihn nennen, der hat die Römer genau hier durch die Mangel gedreht, stell dir das vor. Da kamen die Römer mit ihren glänzenden Rüstungen, ihren ordentlichen Sandalen und ihren lateinischen Sprüchen. Die dachten, sie könnten das Revier einfach so schlucken. Aber die haben die Rechnung ohne den Germanen stolz gemacht. Hermann war ja einer, der beide Seiten kannte. Der war schlau wie ein Schachtmeister. Der wusste, wenn du die Römer im offenen Feld triffst, dann machen die dich platt. Aber wenn du sie in unsere Wälder lockst, dahin, wo der Boden nachgibt und jeder Busch Augen hat, dann sieht das anders aus. Man sagt, dass die Schlacht vielleicht genau hier in den Ausläufern unserer Berge getobt hat. Die Römer sind im Schlamm versunken, genau wie wir heute. Wenn's mal ordentlich regnet, Hermann und seine Truppe sind aus dem Dickicht gesprungen, haben einmal kurz Glück aufgerufen oder was man damals so sagte. Und dann war Schicht im Schacht für den General Varus. Hermann war eigentlich der erste echte Revierheld, Hajo einer, der sich nicht hat verbiegen lassen, einer, der gezeigt hat, dass man mit Heimvorteil und ordentlich Muckis im Kopf auch die größte Armee der Welt in die Flucht schlagen kann. Wenn ich heute hier durch die Wälder knattere, dann denke ich manchmal, ich höre noch das Klirren der Schilder. Das ist unser Boden, Hajo. Wir haben schon die Ahnen gezeigt, dass man uns nicht einfach so rumschubsen kann. Aber komm. Wir lassen die Speere mal stecken. Wir müssen weiter, bevor uns die Nacht einholt. Ich will dir nämlich noch erzählen, wie das hier mit der Zivilisation so richtig losging. Wir rollen jetzt Richtung Stiepel zur Gründung der Dorfkirche. Da hat eine Frau namens Gräfin immer ihre Finger im Spiel gehabt. Und die war fast so tough wie Hermann. Guck dir das an. Das Ruhrtal liegt uns zu Füßen. Wir sind jetzt in Stiepel. Und wenn du hier stehst, dann stehst du auf heiligem Boden. Ich muss dir von der Gründung der Dorfkirche erzählen. Das war im Jahr 1008, also eine ganze Weile her. Da gab es hier eine Frau, die hatte mehr Mamm in den Knochen als so mancher Rittergräfin. Immer hieße. Die war verwandt mit den ganz Großen, sogar mit dem Kaiser, aber ihr Herz schlug für diesen Flecken Erde hier an der Ruhr. Die Legende besagt, dass sie eines Nachts eine Vision hatte. Oder vielleicht war es auch einfach ihr guter Riecher für eine ordentliche Lage. Sie wollte hier eine Kirche bauen, eine Zuflucht für die Seelen der Kumpel und Bauern, die hier damals schon im Schlamm gewühlt haben. Aber weißt du, was das Besondere war? Damals wurde nicht einfach nur gebaut. Man sagt Gräfin, immer hätte selbst mit angepackt, zumindest im Geiste. Sie wollte einen Ort schaffen, der Bestand hat. Und guck dir die Kirche heute an, sie steht immer noch. Die Mauern sind so dick, dass sie jeden Sturm überdauert haben. Das ist wie bei uns im Revier. Wenn wir was anfangen, dann bauen wir das für die Ewigkeit. Man erzählt sich auch, dass beim Bau seltsame Dinge passierten. Die Steine, die man tagsüber mühsam den Berg hochgeschleppt hatte, schienen nachts wie von Geisterhand an ihren Platz zu rücken. Vielleicht waren das die Engel, vielleicht aber auch nur ein paar fleißige Stiepeler, die eine Nachtschicht eingelegt haben. Wir Bergleute kennen das ja, im Dunkeln arbeitet es sich manchmal am besten. Emma hat mit dieser Kirche den Grundstein für das Königreich Stiepel gelegt, von dem ich dir schon mal erzählt habe. Ein Ort der Ruhe, aber auch ein Ort des Widerstands gegen die Zeit. Aber komm, wir dürfen hier nicht festrosten. Wir müssen weiter, denn der Tag neigt sich und ich hab da noch eine Geschichte auf Lager. Da wird's wieder ein bisschen unheimlicher. Wir flitzen jetzt mal rüber, um dem erlösten Geist auf die Spur zu kommen. Das ist eine Geschichte von einem armen Tropf, der keine Ruhe fand, bis einer kam, der keine Angst vorm Dunkeln hatte. Komm mal ganz nah ran. Wir fahren hier gerade über ein Stück Boden, das nachts keinem allein gehören will. Ich muss dir von dem erlösten Geist erzählen. Das ist keine Geschichte zum Einschlafen. Das ist eine Geschichte zum Wachbleiben. Man sagt hier in der Nähe von einem alten Hof am Hellweg, da gab es jahrhundertelang eine Gestalt, die keine Ruhe fand. Ein Schatten, der immer zur Geisterstunde, also genau dann, wenn wir Bergleute früher die Schicht wechselten, am Wegrand stand. Die Leute machten einen großen Bogen um die Stelle, Pferde scheuten, Hunde jaulten und selbst die mutigsten Kutscher gaben ihren Gäulen ordentlich die Peitsche, um da wegzukommen. Der Geist sah aus wie ein Wanderer aus einer ganz alten Zeit, mit einem Mantel, der zerfetzt war wie ein altes Segel und Augen, die so leer waren wie eine ausgekohlte Strecke. Aber weißt du, was das Kuriose war? Der Geist hat niemandem was getan. Er stand einfach nur da und starrte in die Ferne, als würde er auf eine Nachricht warten, die nie ankam. Eines Nachts, so erzählt man sich, kam ein alter Kumpel von der Schicht. Er hatte ordentlich einen im Tee und wie das so ist, wenn der Schnaps das Regiment übernimmt, hatte er keine Angst. Er ging direkt auf den Schatten zu und fragte: "Hör mal, Kollege, was stehst du hier so rum? Schicht ist vorbei, geh nach Hause." Der Geist sah ihn an und plötzlich hörte der Kumpel eine Stimme in seinem Kopf, die klang wie das Knirschen von Gestein in der Tiefe. Der Geist war ein alter Bote, der eine wichtige Botschaft unterschlagen hatte und deshalb zur Strafe nicht in die Ewigkeit durfte. Der Kumpel, ganz pragmatisch, wie wir im Pott nun mal sind, nahm den Geist quasi bei der Hand. Er hörte sich die Geschichte an, sprach ein kurzes Gebet und sagte: "Ist gut jetzt, ist verziehen, mach dich vom Acker." Und piff, paff, hajo, der Geist löste sich in Wohlgefallen auf. Seitdem ist die Stelle ruhig. Das lehrt uns doch. Manchmal muss man einfach nur zuhören und eine klare Kante zeigen, um die Geister der Vergangenheit loszuwerden. Wir Bergleute lassen ja auch keinen im Schacht zurück, egal ob er noch atmet oder nur noch als Erinnerung rumgeistert. Aber komm, wir müssen weiter. Ich spüre schon wieder diesen Drang im rechten Handgelenk. Wir lassen den Grusel hinter uns und flitzen jetzt dahin, wo es glänzt. Ich muss dir nämlich vom vergrabenen Schatz in Bochum erzählen. Das ist kein Märchen. Hajo! Da liegen Dinge unter dem Asphalt, von denen die Stadtkasse heute nur träumen kann. guck dir mal das Pflaster hier an. Die Leute hetzen drüber weg zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum nächsten Termin. Aber keiner ahnt, was unter diesen Steinen liegt. Ich muss dir vom vergrabenen Schatz in Bochum erzählen. Das ist kein Seemannsgarn, das ist Reviergold. Man sagt, dass in den Wirren der großen Kriege und Umbrüche, als die Franzosen hier rumlungerten oder die alten Raubritter noch ihre Finger im Spiel hatten, ganze Kisten voller Goldmünzen und Silberleuchter verschwunden sind. In den alten Kellern der Stadt, in den geheimen Gängen, die noch aus der Zeit stammen, als Bochum kaum mehr als ein befestigter Hof war, da liegt der Reichtum. Es gibt Berichte von Bauarbeitern, die beim Ausheben einer Grube plötzlich auf alte Tongefäße stießen, die so schwer waren, dass sie kaum aus dem Dreck zu hieven waren. Und was war drin?
Taler, hajo!
Taler, die so alt sind, dass sie noch das Gesicht von Königen tragen, die schon lange zu Staub zerfallen sind. Aber weißt du, der wahre Schatz von Bochum ist nicht nur das Gold, Mann, erzählt sich, dass es eine Kiste gibt, die irgendwo unter dem heutigen Marktplatz vergraben wurde. In dieser Kiste liegt angeblich das Glück von Bochum. Eine Urkunde oder ein Symbol, das besagt, dass die Stadt niemals untergehen wird, solange die Kiste unter der Erde bleibt. Vielleicht haben die Kumpel deshalb immer so hart gearbeitet, damit da oben alles stehen bleibt, wa? Wir graben ja eigentlich immer nach der schwarzen Kohle. Aber wer weiß, wie oft wir dabei knapp an einer Goldader oder einem antiken Hort vorbeigeschrammt sind. Wenn du mich fragst, Hajo, dann ist der größte Schatz aber das, was wir hier gerade machen. Die Freiheit auf zwei Rädern und die Geschichten, die uns keiner nehmen kann. Das glänzt mehr als jeder Silberling im Dreck. Aber trotzdem. Wenn du morgen beim E-Bike-Fahren mal ein Funkeln im Rinnstein siehst, dann halt mal an. Man weiß ja nie. Komm, wir lassen das Gold mal liegen, sonst kriegen wir hier noch Besuch von der Steuerfahndung. Wir flitzen jetzt weiter zu den Kult- und Grabstätten. Das wird wieder ehrfürchtig, denn wir besuchen die Orte, wo die Ahnen schon vor Tausenden von Jahren ihre Feuer entfacht haben. Schnupper mal, riechst du das? Das ist nicht nur feuchte Erde und Laub. Das ist der Duft von Jahrtausenden. Wir steuern gerade auf Orte zu, die schon da waren, bevor der erste Kirchturm in Bochum stand und bevor der erste Bergmann überhaupt wusste, was eine Kohle ist. Ich muss dir von den Kult- und Grabstätten hier im Revier erzählen. Die Leute denken ja immer, das Ruhrgebiet wäre erst mit der Industrie entstanden, aber Pustekuchen. Wenn du hier tief genug gräbst und wir Bergleute wissen ja, wie das geht, dann stößt du auf Dinge, da kriegst du weiche Knie. Wir haben hier Ecken, da haben die alten Germanen und die Völker davor ihre Opfer gebracht und ihre Toten geehrt. Guck dir mal diese großen Steine da am Wegrand an. Das sind keine Findlinge, die der Gletscher da einfach so hingeschmissen hat. Das sind Wegweiser der Ahnen. Man sagt, dass es hier in Bochum Stellen gibt, da ist die Grenze zwischen unserer Welt und der Anderswelt so dünn wie eine Scheibe Schinken. Früher hieß es, wer sich nachts an so eine Kultstätte verirrt, der kann die Stimmen der Vorfahren hören. Die flüstern einem nicht etwa die Lottozahlen zu, sondern die mahnen uns, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Die Grabstätten, die man hier gefunden hat, die erzählen Geschichten von Kriegern, die mit ihren Schwertern beigesetzt wurden und von Frauen, die mit feinstem Schmuck in die Erde gingen. Das waren keine Wilden, das waren Leute mit Ehre und Stolz. Wenn wir heute durch den Pott jagen, dann jagen wir eigentlich über einen riesigen Friedhof der Geschichte. Das klingt jetzt vielleicht makaber, aber für mich ist das ein schönes Gefühl. Wir sind nie allein. Wenn du mal eine Panne hast, hajo, dann sind da vielleicht ein paar uralte Geister, die dir beim Schieben helfen, weil sie wissen, was Maloche bedeutet. Wir Bergleute haben ja sowieso eine besondere Verbindung zur Unterwelt. Wir stören die Ruhe da unten jeden Tag, aber wir tun das mit Respekt. Aber komm, Wir dürfen nicht zu lange im Gestern hängen bleiben, sonst rostet uns das Metall unterm Hintern weg. Wir flitzen jetzt weiter zu einem Kollegen, der den Absprung verpasst hat. Ich muss dir vom ewigen Studenten erzählen. Der hockt wahrscheinlich heute noch in einer verstaubten Ecke und büffelt, während das Leben draußen an ihm vorbeiknattert. Hajo, hajo. Hannes hat gerade die Lesebrille auf die Stirn geschoben und guckt jetzt ganz skeptisch. Wir lassen die uralten Steine hinter uns und kommen zu einer Geschichte, die eigentlich jeder kennt, der mal eine Uni von innen gesehen hat. Aber im Pott hat das Ganze natürlich eine ganz eigene, tragische Note. Hier ist Teil 8 von Vol 6. Wir schauen mal, ob wir den Doktorhut finden. Die unglaublichsten Geschichten aus dem Ruhrgebiet, Vol 6, Folge 8. Der ewige Student und das Buch ohne Ende, erzählt von Hajo Danke. Das Moped ans Viertel mit alten Backsteinbauten. Man hört das ferne Klappern einer Schreibmaschine und das Rascheln von Papier. Hajos E-Bike surrt leise daneben. Hör mal, Hajo, jetzt nimm mal das Tempo raus. Wir fahren hier gerade durch eine Gegend. Da ist die Luft dick vor lauter Wissen. Aber pass auf, das Wissen kann auch eine Falle sein. Ich muss dir vom ewigen Studenten erzählen. Das ist keine Erfindung von heute. Das gibt es hier schon, seit man die erste Tinte in Bochum angerührt hat. Man sagt, es gab da mal einen jungen Mann, schlau wie ein Fuchs, mit einem Kopf voller Ideen. Der wollte alles wissen, alles verstehen. Der hat sich in seine Bücher vergraben, während die anderen Kumpel schon längst unter Tage malocht oder oben am Bütchen ihr erstes Bier gezischt haben. Er wollte den einen, den ganz großen Abschluss machen. Er wollte die Welt mit seinem Wissen aus den Angeln heben. Aber wie das so ist, Hajo. Er fand immer noch ein Buch, das er lesen musste. Er fand immer noch eine Theorie, die er prüfen wollte. Die Jahre zogen ins Land, seine Kommilitonen wurden Väter, dann Großväter. Und schließlich gingen sie in Rente. Aber er saß immer noch in seiner Mansarde. Das Licht brannte bis tief in die Nacht. Und der Stapel Papier auf seinem Tisch wuchs höher als der Förderturm von Zeche Konstantin. Man sagt, er hätte das Geheimnis der Zeit gesucht und sich dabei selbst darin verloren. Die Leute in der Nachbarschaft nannten ihn irgendwann nur noch den Ewigen. Er wurde nie alt, sagen manche, weil er so sehr im Denken gefangen war, dass die Zeit keine Angriffsfläche an ihm fand. Aber er kam auch nie an. Er hat gelernt und gelernt, aber er hat nie gelebt. Das ist eine Warnung an uns beide. Ajo! Man darf den Absprung nicht verpassen. Man muss auch mal den Deckel zumachen, das Moped ankicken und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Sonst bist du am Ende zwar der Schlauste auf dem Friedhof, aber du hast die beste Tour verpasst. Ich hab ihn mal gesehen, so sagt man sich zumindest im Viertel, wie er am Fenster saß und ganz traurig auf die Straße geguckt hat, als wir mit unseren Maschinen vorbeigedüst sind. Er hat wohl gemerkt, dass die wahre Weisheit nicht im Buch steht, sondern auf dem Asphalt liegt. Komm, wir lassen den armen Kerl weiter büffeln. Wir haben noch ein Ziel vor Augen. Wir flitzen jetzt rüber nach Eppendorf. Das ist eine Ecke, die hat Herz und Seele. Und da erzähl ich dir mal, was das Viertel so besonders macht, bevor wir zu den kleinen Wusslern kommen. Tritt wieder rein. Hajo! Dein E-Bike ist zum Fahren da, nicht zum Studieren. Ich geb Gas! Wir sehen uns in Eppendorf. Wir sind in Eppendorf. Guck dir das an. Das ist nicht einfach nur eine Siedlung, das ist ein Gefühl. Hier ist die Welt noch in Ordnung, auch wenn wir mitten im Getümmel vom Revier sind. Eppendorf hat sich immer eine ganz eigene Seele bewahrt. Früher war das hier alles Landwirtschaft, fette Äcker und Bauernhöfe, die so stabil gebaut waren, dass sie für drei Ewigkeiten hielten. Und die Leute, die sind wie der Boden hier, ehrlich, bodenständig und mit einer ordentlichen Portion Humor gesegnet. Aber pass auf, Hajo, jetzt kommt das Beste zum Schluss. Wenn du hier über die Felder guckst oder in die alten Scheunen lugst, dann erzähle ich dir von den Erdmännchen von Eppendorf. Und nein, ich meine nicht die kleinen Tierchen aus Afrika, die Männchen machen. Wir reden hier von den echten, urigen Erdmännchen des Potts. Die Sage geht, dass diese kleinen Gesellen schon hier gewohnt haben, bevor der erste Pflug die Erde ritzte. Dat waren so eine Art Hausgeister, nur eben für das ganze Dorf. Wenn du die Erdmännchen gut behandelt hast, mal eine Schale Milch rausgestellt oder eine Ecke vom Butterbrot liegen gelassen hast, dann haben sie dir geholfen. Dann blieb das Vieh gesund, die Ernte war prächtig und das Bier im Keller wurde nie sauer. Die haben nachts die Arbeit zu Ende gebracht, die der Bauer am Tag nicht geschafft hat. Aber wehe, Hajo, wehe, der hast sie geärgert oder über sie gelacht. Dann konnten die Erdmännchen richtig ungemütlich werden. Da war am nächsten Morgen der Zaun kaputt, die Milch war umgekippt oder das Moped sprang nicht an. Na gut, Mopeds gab's damals noch nicht, aber du weißt, was ich meine. Die Erdmännchen sind die Hüter der Gerechtigkeit im Kleinen, die achten drauf, dass keiner überheblich wird. Man sagt, in Eppendorf wohnen sie heute noch, versteckt in den Fundamenten der alten Häuser. Und weißt du was? Ich glaube, das ist der Grund, warum es hier so gemütlich ist. Die halten hier die Stellung, während draußen die Welt verrückt spielt. Eppendorf ist der Beweis, dass wir im Pott unsere Wurzeln nie vergessen. Egal, wie modern wir werden. So, Hajo, jetzt tritt noch mal ordentlich rein. Wir rollen jetzt Richtung Feierabend. Die Tour voll sechs war eine Wucht, wa? Von der Madonna über die Römer bis zu den Geistern und den Schatzkammern. Wir haben alles mitgenommen. Ich bin stolz auf dich, wie du mit deinem E-Bike an mir dran geblieben bist. Vergiss deine Sorgen, Hajo. Wir haben die Geschichten im Kasten und das Herz voll Pottstolz. Ich sehe schon das Bütchen am Horizont. Wir machen jetzt Schicht im Schacht für heute. Glück auf. Hajo! Bis zur nächsten Tour. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.